Ein sommerliches Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber. Wenn es im August mal wieder zu heiß oder vielleicht auch zu regnerisch wird, kann ja dieses Jahr auch sein, um rauszugehen und ihr im Urlaub vielleicht ganz viel Zeit zum Streamen habt, dann haben wir wieder hier im Moviepilot Podcast die spannendsten Serien- und Staffelneustarts für euch zusammengetragen, um euch durch den Monat zu bringen. Mein Name ist Esther Stroh und ich habe meinen Co-Podcast-Host Max Wieseler dazugeholt, natürlich um über Serien zu quatschen. Wie könnte es anders sein? Was so bei Netflix, Disney+, Amazon, Wow und wie sie alle heißen, dazugekommen ist. Und es sind wieder ein paar Highlights, oder Max, was sagst du dazu? Jetzt sind wir schon wieder im Territorium von es starten Serien, auf die wir schon seit Anfang des Jahres warten.
Nichts weniger als unsere meist erwartete Serie des Jahres.
Ja, das stimmt. Jetzt ist es endlich soweit und da geben wir euch schon ein paar Einblicke. Aber nicht zu viele, nicht zu spoilerige, wie das hier gewohnt seid. Deshalb ab ins Streamgestöber. Wenn ihr uns schon länger zuhört, kennt ihr das Spiel. Jeden Monat gibt es brandneue Serien und außerdem Staffeln zu Serien, die ihr vielleicht schon lange gesehen und wieder vergessen habt. Und deshalb bringen wir euch auf den neuesten Stand, worauf ihr sehnsüchtig wartet oder warten solltet oder was sich vielleicht lohnen könnte diesen Monat, wovon ihr noch nie was gehört habt. Wir stellen euch also kurz und knackig die Neustarts vor und verraten euch, warum wir sie für spannend halten, geben euch wichtigste Infos wie zur Folgenanzahl, zum Streamingdienst, zum Startdatum, ob ihr sie bingen solltet oder ob es eine wöchentliche Ausstrahlung gibt. Und damit das hier nicht in Gehirnjogging für euch ausartet, findet ihr natürlich wie immer alle vorgestellten Titel auch in den Shownotes, damit ihr dann beim Autofahren, Sport machen, Staubsaugen oder was auch immer ihr beim Podcast hören sonst noch so nebenbei tut, ganz bequem später nochmal nachschauen könnt, was euch interessiert hat. So, das war jetzt schon die Vorrede. Jetzt noch ein paar Worte zu unserem Sponsor und dann können wir direkt loslegen.
Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+ und Paramount+. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die finale Staffel von The Handmaid's Tale, das Historien-Epos Rise of the Raven, der amerikanisch-israelische Thriller The German, das Outlander Prequel Blood of My Blood und natürlich die neuesten Staffeln der The Walking Dead Spin-offs Dead City und Daryl Dixon. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv streamen. Du willst noch mehr? Dann teste jetzt einfach die ganze Welt von Magenta TV 7 Tage kostenfrei. Und für das ultimative Streaming-Erlebnis gibt's den Magenta TV Megastream-Tarif mit Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+ für nur 30 Euro monatlich. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
Max, der August ist ein heißer Monat. Nicht nur im Wetter, hoffentlich mal gucken, sondern auch im Serienbereich. Und ich find's ja spannend, wenn Serien, die so lange was aufgebaut haben, dann endlich doch zu uns kommen. Ist das für dich die Vorfreude größer oder die Freude, wenn du dann siehst, jetzt ist endlich ein Screener eingetroffen oder jetzt gibt es in wenigen Tagen was zu sehen?
Das kommt dann immer auf die Serie drauf an, ob die Vorfreude dann die Erwartungen auch erfüllt werden. Oft ist die Vorfreude größer. Ich weiß noch, wie hoch die Vorfreude auf diese Dune-Serie war letztes Jahr. Und dann so nach dem ersten Screener ist so,
Ja.
Ist eine Serie.
So ist das mit den Franchises, an die so viele Erwartungen geknüpft sind. Umso schöner, wenn man dann doch vielleicht stattdessen als Alternative einen Geheimtipp entdeckt und sagt, okay, vielleicht war die Dune-Serie nicht meins, aber das hat mich so völlig umgehauen.
Aber es geht natürlich auch andersrum. Es gibt ja auch Serien, auf die man sich gar nicht so richtig freut und dann schaut man sie doch mal rein und dann wird man völlig überrascht. Und vielleicht kommt da auch eine von.
Mal gucken, Bei den 15 Serienstarts, die wir euch jetzt im August vorstellen, ist bestimmt was dabei. Und ich fange direkt mal an mit dem 1. August, denn warum lange warten, wenn schon direkt was zum Anfang startet? Da startet nämlich Eyes of Wakanda. Und Marvel-Fans kennen sicherlich das Wort Wakanda. Denn das ist natürlich ein fiktives Land, wo der Black Panther sein Unwesen treibt oder auch herstammt.
Jetzt und nicht mehr.
Jetzt nicht mehr. Max. Bei Disney Plus ist das immer noch so. Ihr könnt da auch zurückgehen in die Filme. Und jetzt gibt es eine neue animierte Anthologieserie dazu noch. Die folgt unterschiedlichen Kriegerinnen und Kriegern aus Wakanda, die ja in unterschiedlichen geschichtlichen Epochen so mal zeigen, was eigentlich ein Wakanda-Angehöriger so tut und auf gefährliche Missionen aufbrechen. Und zum Beispiel haben wir da die in Ungnade gefallene Noni aus einem weiblichen Chor, der Dora Milaje. Milaje spricht ja. Man die aus? Ja, wir kennen sie natürlich aus den Filmen. Oder Lion, einen einstigen Wakanda-General, der jetzt als Privatperson fortschrittliche Technologien gestohlen hat und sein eigenes Königreich errichten will. Warum auch nicht? Man kann ja seinen Werdegang frei wählen. Oder auch Iron Fist, eine neue Version, nicht die von den Defenders, sondern hier ein Krieger mit glühender Faust aus einer geheimen Stadt erwartet uns in diesen unterschiedlichen Folgen. Produziert wird das Ganze von Ryan Coogler, den kennt ihr sicherlich als Regisseur der ersten zwei Black Panther Filme, vielleicht gibt es noch einen dritten, ich weiß nicht, es gibt nur zwei Black Panther Filme und natürlich hat er jetzt vor kurzem Blood and Sinners auch ins Kino gebracht, das war ja ein ganz toller Film. Und von den Marvel-Stars, die wir schon kennen, kehrt zum Beispiel auch in dieser animierten Serie als Sprecherin da natürlich im Original Danai Gurira zurück. Kennst du natürlich, Max, aus welcher Serie noch?
Aus zwei The Walking Dead-Serien.
Aus zwei The Walking Dead-Serien.
Michonne.
Genau. Michonne ist jetzt als Okoye, als Wakanda-Kriegerin auch wieder dabei. Und ansonsten, als ich mir den Cast angeguckt hatte, kannte ich auch noch Steve Trisson. Den kennt man natürlich aus House of the Dragon als Sea Snake. Oder Annika Noni Rose, vielleicht kennt ihr sie aus Dreamgirls. Und Showrunner und Regisseur der Serie ist Todd Harris, der interessanterweise zuvor als Storyboard-Künstler an so Sachen wie Black Panther 1 und 2 beteiligt war, bei Avengers Endgame und bei Bullet Train und jetzt offenbar zum Regiefach auch gewechselt ist. Finde ich immer spannend, wenn jemand sich so ein Stück weit hocharbeitet und sagt, jetzt bin ich auch selbst für diese Serie verantwortlich.
Jetzt gibt es bewegte Storyboards.
Genau. Und die Serie Eyes of Wakanda soll in der Sacred Timeline angesiedelt sein, wenn euch das als Marvel-Fans was sagt. Also nicht irgendwelche Sidequests, Paralleluniversen, sondern durchaus in der Hauptzeitlinie.
Also im Prinzip ein kanonisches Prequel zu den Filmen.
Meinst du, dass, okay, ja, das habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht, dass auf alles, was da passiert, auch wirklich dann im MCU Auswirkungen haben könnte. Mal gucken, das wissen wir natürlich noch nicht. Und es ist die mittlerweile 15. MCU-Serie, stell dir das mal vor. So fühlt sich das auch gerade auch an, Schlag auf Schlag, jeden Monat kommt gefühlt eine neue raus. Ich finde besonders diesen handgemalten Stil interessant, den man schon im Trailer angucken kann. Es ist von Access Animation, die wiederum inspiriert wurden von gegenwärtigen afroamerikanischen KünstlerInnen. Mhm. Also, dass da schon so ein eigener Stil drinsteckt, ist natürlich spannend. Ich muss zugeben, ich war kein großer Fan der What-If-Serie von Marvel. Das war ja so ein animiertes Format, was als erstes da dieses Animationspotenzial mal ausgelotet hat. Aber ja, der Teaser, der jetzt schon vor kurzem kam zu Eyes of Wakanda, da dachte ich mir so, das ist irgendwie spannend und erinnert mich an einen anderen Animationsfilm, den wir vor kurzem erst auch hier im Streamgestöber besprochen haben, nämlich Predator, Killer of Killers. Mhm. Nämlich da ging es ja auch um unterschiedliche Krieger, die gegen den Predator in unterschiedlichen Epochen kämpfen. Und jetzt dachte ich, huch, haben die sich irgendwie abgesprochen? Aber nein, es ist dann doch was Eigenes.
Wird vielleicht die schönste Animationsserie von Marvel Studios bisher.
Meinst du?
Weil die Spider-Man-Serie war ja jetzt auch nicht die hübscheste.
Aber die hatte zumindest auch einen eigenen Tonfall, dass ich gesagt habe, okay, ich will so voll Comic sein, so Oldschool-Comic. Ja, da hat sich jemand was überlegt und ich werde auf jeden Fall reinschauen. Es sind 6 Episoden, die auf einmal kommen. Und
sind es nicht nur 4?
Echt? Ich hatte zuletzt 6 gelesen, aber vielleicht haben sie runtergekürzt. Mal gucken.
Man weiß es nicht.
Es sind auf jeden Fall wenige, die man auch wahrscheinlich an einem Abend dann durchgucken kann, kurz und knackig. Und interessant ist natürlich auch, die Serie läutet jetzt Phase 6 des MCU ein. Ich weiß nicht, warum man das immer mit so kleineren Sachen macht, wo man sagt, übrigens, jetzt geht eine neue Phase los im MCU. Aber mal gucken, ob sich das irgendwie auswirkt oder eine Marschrichtung schon mal vorgibt. Schon allein dafür müssen wir ja mal reingucken.
Ich glaube noch nicht so dran. Nachdem ja Ironheart Phase 5 beendet hat offiziell.
Ja. Na, schauen wir mal. Ist das was für dich, Max? Bist du Black Panther-Fan oder Wakanda-Forever-Fan?
Ich wurde tatsächlich gar nicht so richtig warm mit der Welt von Wakanda, aber ich werde es auf jeden Fall als Komplettist, Marvel-Komplettist natürlich schauen. Ja, wenn es nur so ein paar Folgen sind, ist das schnell durchgeguckt. Und vielleicht ist es ja überraschend, vielleicht ist es dann doch irgendwie so eine Animationsüberraschung wie Blue Eye Samurai oder
ja,
so.
Ja, das wäre doch cool. Ja. Wir werden es herausfinden und wenn es sich richtig, richtig doll lohnt, dann melden wir uns vielleicht einfach nochmal dazu und sagen euch, ey, das dürft ihr nicht auslassen. Mhm. Und kriegerisch geht es auch gleich weiter, Max, mit unserem zweiten August-Serienstart, den wir mitgebracht haben. Was hast du da im Gepäck?
Genau, am 1. August startet bei Apple TV Plus, ich tease es jetzt mal als Shogun trifft Vaiana.
Okay.
Es ist nämlich Chief of War, ein Historien-Epos von und mit Jason Momoa. Über die Geschichte Hawaiis im 18. Jahrhundert. Also er ist Hauptdarsteller, Co-Creator der Serie, Co-Autor und ich glaube sogar auch Regisseur von einer Folge.
Okay, wow.
Also Multitalent, voll eingebunden in die Serie. Und das Ganze ist eine Miniserie mit 9 Folgen. 2 gibt es dann zum Auftakt und der Rest wird dann wöchentlich ausgestrahlt bis zum 19. September. Mhm. Also wenn ihr bingen wollt, müsst ihr noch ein bisschen warten. Aber jetzt könnt ihr dann schon mal reinschauen. Worum geht es? Also die Serie führt einmal zurück ins zum Ende des 18. Jahrhunderts und dreht sich um die Konflikte der 4 Inselkönigreiche Hawaii, Oahu und Kauai und Maui.
Alles die Inseln, die jetzt heute als Hawaii betitelt werden?
Genau. Damals noch gespalten und nicht vereint. Mhm. Die befinden sich schon ewig im Krieg und alle hoffen auf die Erfüllung einer Prophezeiung, die ein Ende dieses Zeitalter des Krieges voraussagt in Form eines Königs, der sie alle vereinen wird.
Hm, Spoiler. Game of Thrones auf Hawaii.
Genau, kleiner Spoiler, vielleicht werden sie vereint. Genau, und das erinnert natürlich auch ein bisschen an Game of Thrones, weil wenn Kriege im Namen einer Prophezeiung geführt werden und unterschiedliche Herrscher sich als diesen einen wahren König ansehen, da gibt's schon so ein paar Parallelen natürlich. Mhm. Hier natürlich echte Geschichte und ohne Drachen. Und im Zentrum des Ganzen
aber
steht...
Aber mit Jason Momoa, der war ja auch in Staffel 1 dabei.
Genau, der steht im Zentrum der Geschichte, der ist ein Krieger namens Kayana. Deswegen erinnert es mich an Vaiana. Aber den gab's wirklich. Genau, und der war zuvor... der Chief of War, also der Oberbefehlshaber unter dem Maui-Herrscher Kahekili. Aber dann hat er desertiert, um ein friedliches Leben führen zu wollen. Das hält aber nicht lange an. Und bald wird er von seinem früheren Befehlshaber für eine Mission zurückbeordert, um einen Konflikt mit dem Königreich Oahu zu lösen. Allerdings wird Kayana hintergangen und in eine grausame Invasion hineingezogen. Und daraufhin flüchtet er und muss Wege finden, um der Schreckensherrschaft von Kahekili ein Ende zu setzen, während auch der Kolonialismus wie eine düstere Wolke über die Inseln hereinbricht. Und Jason Momoa ist natürlich jetzt das Aushängeschild der Serie. Aber es gibt noch 3 weitere bekannte Stars im Cast. Mhm. Einmal Temuera Morrison, kennen wir als Aquamans Vater unter anderem.
Oder als Boba Fett.
Und Boba Fett. Genau, der spielt diesen Kahekili. Und dann spielt noch mit Cliff Curtis aus Avatar 2 und 3.
Oder Fear 3. The Walking Dead.
Und Fear the Walking Dead. Der spielt... Kenua, den Thronfolger des Königreichs Hawaii, der aber übergangen wird zugunsten des als Prophezeiter gehandelten Kriegers Kamehameha.
Was? Wie Dragon Ball?
Es gab auch echte Kamehamehas, so heißt die Königslinie da.
Okay.
Genau, und es spielt noch mit Luciane Buchanan, die kennen The Night Agent Fans natürlich als Rose Larkin aus der Netflix-Serie. Da hat sie die Hauptrolle gespielt, die spielt Ka'ahumanu, eine Frau, die widerwillig mit Kamehameha verheiratet werden soll und innerhalb dieser patriarchalen Strukturen ihre Stimme finden muss. Ich finde, dieser Name Kamehameha als Dragon Ball Fan geht ja auch viel leichter von der Zunge als alle anderen.
Ja,
in
weil
der
das
Serie.
Schon so oft ausgesprochen hast.
Genau. Genau, los geht's jetzt schon diese Woche und ich freue mich sehr drauf auf die Serie. Vor allem auch, weil die ersten beiden Folgen von Justin Chon inszeniert wurden, der zuvor einer der Regisseure der Apple-Serie Pachinko auch war.
Mhm. Finde ich auch spannend, gerade weil ja Jason Momoa auch bei Apple schon Sie gemacht hat. Da scheint ja die Zusammenarbeit fruchtbar gewesen zu sein, dass er gerade auch, ich komme zurück und macht auch ein leidenschaftliches Projekt, wenn er da in so vielen Rollen involviert ist, gerade wenn es natürlich auch um seine Heimat geht. Der ist ja auch auf einer der hawaiianischen Inseln auf jeden Fall geboren.
Mhm. Genau.
Spannend. Ja, gut, hast mich überzeugt, Moana auf dem Meer mit Kriegern. Ich schau auf jeden Fall auch
vor
mal rein.
Vor allem die Schiffe von den Kriegern, die sehen natürlich auch so ähnlich aus wie Moana mit diesem dreieckigen Segel.
Spannend,
so.
Spannend. Gut, aber wir müssen weitergehen. Wir dürfen nicht verweilen auf den schönen, warmen Inseln, sondern gehen ins verregnete, was ist das eigentlich, Neuengland? Ich weiß es gar nicht, wo genau das spielt.
Auf die Nevermore.
Fall, ja, Never, auf die Nevermore Academy irgendwo in den USA. Denn am 6. August startet die zweite Staffel von Wednesday. Und wenn ihr euch erinnert, 2022 startete bei Netflix diese kleine Serie als Ableger der Addams Family zu Wednesday und legte eine riesige Erfolgsgeschichte hin. Also in 3 Wochen wurde sie zur zweitmeist geschauten englischsprachigen Serie ever bei Netflix, hat dann auch 4 Emmys gewonnen und ganz viel wurde Jenna Ortegas Performance als Wednesday gelobt und hat ganz viel Anhänger gefunden. Memes und Memes über ohne Ende. Und trotzdem brauchten wir jetzt fast 3 Jahre der Wartezeit, um Staffel 2 zu erhalten. Lag natürlich teilweise an dem Hollywood-Streik und einfach, dass Jenna Ortega wahrscheinlich auch viel beschäftigt ist gerade als Star. Und jetzt ist es aber soweit, vielleicht, aber wenn ihr noch nichts von gehört habt, wenn ihr jetzt einsteigen wollt, nochmal ganz kurz was zur Handlung. In Staffel 1 kommt nämlich Wednesday Addams an die Nevermore Academy, eine Schule für monströse Außenseiter in Jericho, Vermont. Da haben wir es, wo genau sie angesiedelt ist. Und die zeigt sich zwar sehr emotionslos, diese Wednesday, entdeckt aber mit ihren übernatürlichen Fähigkeiten, die sie von ihrer Mutter geerbt hat, trotzdem diverse Mysterien, gewinnt neue Freundinnen wie Enid Sinclair, die ihr bei der Aufklärung dieser einer Mordreihe helfen, weil dann offenbar ein Monster die Schule in Atem hält. Und in Staffel 2 kommt sie jetzt tatsächlich zurück an die Nevermore Academy.
Diesmal freiwillig.
Diesmal freiwillig. Sogar ihre Mutter ist erstaunt. Was? Du hast eine fortfolge Schuljahr? Sonst mussten wir doch immer wieder die Schule wechseln. Und die Handlung ist noch sehr vage gehalten. Also Netflix hat da so rausgegeben, ja, es gibt frische Verbündete und neue Feinde und düster, verrücktes Chaos. Und sie muss mit ihrem Messer, scharfen Verstand die Abenteuer bestehen. Aber das sagt uns natürlich noch nicht viel. Was wir hingegen schon wissen, ist, dass auch ihr Bruder jetzt eine bisschen größere Rolle spielt, den haben wir ja schon vorher kennengelernt, Pugsley, dass die Schule einen neuen Schulleiter hat in Form von Steve Buscemi. Warum auch nicht, nach Gwendolyn Christie? Wen kann man da noch Verrücktes ranholen? Und ich finde es auch sehr witzig, im Trailer sieht man zum Beispiel, dass Wednesday jetzt auch einen Fanclub hat, mit dem sie umgehen will und die alles ganz toll finden, was sie sagt, egal wie düster es ist. Ich glaube, damit muss sie dann auch erstmal selber klarkommen. Und außerdem stellt der Trailer in Aussicht, dass es Enid an den Kragen gehen könnte, was natürlich Fans überhaupt nicht wollen, denn sie ist ein Fanliebling, ihre Zimmergenossin, Werwölfin und Freundin.
Das ist vielleicht so das Mysterium der Staffel.
Ich denke auch.
Eine Prophezeiung, sie wird sterben und dann muss es irgendwie verhindert werden.
Ja, genau, natürlich. Genau. Natürlich im Cast wieder dabei sind Jenna Ortega als Wednesday, Catherine Zeta-Jones als ihre Mutter Morticia, Louis Guzman als Vater Gomez, Isaac O'Donnell als Bruder Pugsley und die gerade schon erwähnte Zimmergenossin Enid von Emma Myers gespielt. Und Hunter Doohan kehrt auch zurück als Tyler und noch etwas anderes, was ihr wisst, wenn ihr die erste Staffel gesehen habt. Percy Hines-White ist hingegen ausgestiegen nach Staffel 1, falls ihr euch wundert, wo der Maler und Kumpel abgeblieben ist. Da gab es ja so ein bisschen sowas wie anonyme Anschuldigungen auf Twitter wegen sexueller Übergriffe, die nicht so richtig natürlich nachgewiesen werden konnten, aber man vermutet, dass deswegen sich Netflix auch von ihm getrennt hat. Ja, wissen wir natürlich nicht genaueres, aber er ist jetzt nicht mehr dabei. Neu dabei sind gegen Steve Buscemi, schon erwähnt als Schulleiter, Barry Dort, Billy Piper, zum Beispiel kennt er sie aus Scoop, als Lehrerin neue Isadora Capri und Gaststars noch und nöcher, die da vorbeischauen sollen, wie zum Beispiel Lady Gaga, Christopher Lloyd, Joanna Lumley, Frances O'Connor, Haley Joel Osment und Thandie Newton. Also alles so Gesichter, wo man sagt, oh, was machen die denn da? Was wollen die am Netflix Wednesday-Erfolg teilhaben? Was ist da los? Ich erwarte auf jeden Fall sehr viel Humor wieder und morbide Situationen. Das wird bestimmt spaßig und ja, vielleicht machen wir auch noch einen extra Podcast dazu. Mal gucken.
Stimmt. Ich hoffe nur, dass Tim Burton möglichst viele Folgen selbst inszeniert.
Das weiß man noch gar nicht, ne? Ob er in Staffel 2 so viel die Finger wieder im Spiel hat oder
wahrscheinlich
nicht.
Wahrscheinlich wieder so die ersten paar Folgen.
Bestimmt, um sozusagen den Ton zu halten und dann zu sagen, jetzt.
In dieser Folge ist ja auch, in dieser Staffel ist ja auch Jenna Ortega jetzt als Produzentin noch stärker mit involviert.
Hat sie selbst noch Mitsprache.
Nachdem sie so viel gejammert hat über die erste Staffel.
Ja, der kann sich jetzt nicht mehr beschweren, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es sollte. Okay. Gut, Max, dann gehen wir weiter zum 9. August. Da würde der Titel wahrscheinlich auch Jenna Ortegas Wednesday freuen, weil es da um Blut geht, aber nur oberflächlich. Was hast du uns mitgebracht?
Outlander, Blood of My Blood oder mit dieser schönen Abkürzung, wie du...
Max hat mir das letztes im Chat geschrieben und ich meinte, Max, deine Abkürzung, die du hier irgendwo nur so nebenbei notiert hast, die finde ich super. Ich finde, wir sollten es einfach Outlander Bomb nennen. B-O-M-B.
Vielleicht ist die Serie nämlich Bombe.
Wer stimmt, ist die Serie Bombe. Erzähl
die
doch mal,
Max. Startet bei Magenta TV hier in Deutschland. Und gerade erst letzte Woche hatten wir sie in der Vorschau auf die großen Serien-Highlights bis zum Ende des Jahres. Und jetzt ist sie schon fast da. Genau, das Ganze ist ein Prequel zur historischen, romantischen Zeitreiseserie Outlander, die aber, glaube ich, auch funktioniert, wenn man das Original nicht kennt, aber für Fans natürlich besonders spannend ist, weil sie jetzt wieder so das Gefühl zurückbringen kann, das Outlander zu Beginn hatte. Denn früher war der Haupthandlungsort von Outlander natürlich Schottland. Mhm. Davon hat sich die Serie ab Staffel 3, glaube ich, irgendwann. Da sind sie aufs Schiff gegangen.
Zwischendurch waren sie sogar noch in Frankreich, wo man denkt, ich will doch nur die Schotten, die Highlands.
Hat sich dann leider ein bisschen von Schottland verabschiedet und ist auf amerikanische Geschichte umgeschwenkt. Und deshalb ist Blood of My Blood jetzt wieder eine Rückbesinnung zu den Stärken. Schottische Highlands, genau. Aber worum geht es? Also im Zentrum geht es einerseits um die späteren Eltern der Outlander-Hauptfigur James Fraser, Jamie Fraser, die sich mehrere Jahrzehnte vor den Ereignissen der Originalserie ineinander verlieben, inmitten einer sehr komplizierten Situation. Da hätten wir zum Beispiel Ellen McKenzie, deren Clan nach dem Tod des Oberhaupts von der Nachfolgefrage, wer der nächste Laird wird, in Konflikte gestürzt wird. Auch wieder ein bisschen Game of Thrones oder House of the Dragon Nachfolgefrage. Und Ellen wäre vermutlich die geeignetste Person für den Job. Aber zu dieser Zeit haben Frauen leider nicht viel Macht, um zu sagen. Das wissen wir auch aus Outlander, wo Claire mit ihrem Wissen aus dem 20. Jahrhundert einfach direkt irgendwie der Hexerei dann beschuldigt wurde.
Ja, ja.
Genau. Und Ellen, genau, die steht halt jetzt im Zentrum dieses Familienkonflikts und verliebt sich dann in einen anderen Mann namens Brian Fraser, der aber leider einem verfeindeten Clan angehört.
Romeo und Julia
im Schottland des 18. Jahrhunderts.
Hoffentlich
genau.
Mit besserem Ausgang, zumindest bis sie ein Kind kriegen.
Genau, ist natürlich kompliziert. Ihre Familie hasst seine Familie und sie soll eigentlich zwangsverheiratet werden und wird
bestimmt
kompliziert.
Mit einem viel älteren Clanmitglied eines anderen befreundeten Clans.
Genau, und in diese Situation und Welt geraten unfreiwillig noch zwei Personen, aber aus dem 20. Jahrhundert.
Wie geht denn das, Max? Sind da etwa Steinkreise involviert?
Timey-wimey stuff, genau. Und zwar Henry Beecham. Genau.
Ja.
Ich hab's versucht phonetisch gerade auszusprechen.
Also sie hat ja auch irgendwie französische Vorfahren, deswegen kannst du es wahrscheinlich auch französisch aussprechen. Aber
Henry Beecham, genau, und seine Frau Julia, die sich in den Wirren des Ersten Weltkrieges ineinander verliebt haben, eine Tochter namens Claire bekommen, wink wink für Outlander-Fans, und nach einem schweren Autounfall, kennen Outlander-Fans auch die Geschichte, überleben aber. Überraschend. Und landen bei Steinkreisen in Schottland. Und dadurch dann auch
quasi aus
woanders.
Dem Autositz rauskatapultiert in den Steinkreis.
Ich glaube, da ist noch ein Fluss dazwischen. Aber sie kommen nach einem Unfall zu diesen Steinkreisen in Schottland. Genau, und werden zwei Jahrhunderte in die Vergangenheit katapultiert. Und die Zeitreise trennt das Ehepaar allerdings, die sich jetzt einzeln in dieser harschen Realität des 18. Jahrhunderts durchschlagen und dann einander wiederfinden müssen und wahrscheinlich auch
auf andere Eltern
treffen.
Ja, ja.
Und vielleicht schon unwissend das Schicksal ihrer späteren Schwiegerkinder schon formen.
Das klingt großartig, so verworren, verbunden, wo dann irgendwie doch alles auf ein Ziel hinauslaufen kann.
Und dann stelle ich mir so vor, wenn dann irgendwie Claires Eltern eigentlich in der Vergangenheit dafür sorgen, dass vielleicht Jamie überhaupt erst geboren wird, indem sie die Eltern zusammenbringen.
Oh.
Das ist alles eine schicksalshafte große Familiengeschichte.
Wunderbar,
Outlander.
Wunderbar. Also Historien, Romantik, Zeitreisen, überschneidende Geschichten, die irgendwie zusammenlaufen. Das ist, glaube ich, total mein Fall.
Du bist ja auch Outlander-Fan.
Ja, ich gucke ja auch Outlander. Immer wenn es rauskommt, sofort.
Das heißt, dein Vorfreude-Level, wo pendelt sich das ein?
Also jetzt nach deiner Beschreibung, am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, warum jetzt die Eltern noch? Aber
genau, man wusste erst ja gar nicht, wie diese Geschichten, die überhaupt irgendwie zusammenhängen.
Inzwischen, seit ich weiß, dass es zwar was Eigenständiges ist, was noch was anderes teasen könnte, aber auch den Faktor klar zurückbringt, was wir auch schon gesagt haben, Schottland und so, da bin ich jetzt schon sehr heiß drauf.
Bin halt gespannt, ob die Serie so auf eigenen Beinen stehen kann und nicht halt nur so von Nostalgie lebt, dass wir da dann doch jüngere Versionen bekannter Figuren, wie zum Beispiel Murta oder die McKenzie-Brüder Dougal und Colum, oder Tante Jocasta, die später Tante ist, in jüngere Form sehen. Ich bin trotzdem sehr, sehr gespannt. Und besonders interessant ist auch, dass Blood of My Blood nicht auf einer konkreten Vorlage von Diana Gabaldon basiert.
Ja.
Also über Jamies Eltern weiß man aus einigen Büchern natürlich ganz viel über ihre Geschichte. Das ist eigentlich schon recht fix, was da so grob passiert. Aber gerade Claires Eltern, Julia und Henry, sind auch in den Büchern ein Buch mit leeren Seiten. Über die weiß man ja gar nichts aus den, in den Büchern.
Und weißt du, ob sie da mit der Autorin zusammengearbeitet haben, um da so ein bisschen Unterfutter zu haben und nicht selbstständig loszumarschieren?
Ja, die ist auch als Beraterin in die Serie involviert. Und ich glaube, für eine Folge hat sie das Drehbuch selbst geschrieben und in einer anderen Folge mitgeschrieben. Also sie ist auch als Autorin mit involviert in die Serie. Also ihren Daumen hoch gibt es dafür. Genau, insgesamt sind das 10 Folgen in der ersten Staffel. Und tatsächlich wird auch schon an der zweiten Staffel gearbeitet.
Oh,
die wurde schon bestellt. Die wird dann aber wohl nach dem Serienfinale von Outlander erst zu sehen sein. Da bin ich dann halt gespannt, wie diese Prequel-Serie dann das Erbe von Outlander weiterführt.
Ja.
Bin ich gespannt, genau. Und für alle Interessierten, Outlander Staffel 8 startet im Frühjahr 2026.
Okay, dauert ist noch ein bisschen hin. Also jetzt der ideale Zeitpunkt, um hier noch ein bisschen was einzuschieben. Weiß man schon, ob die 10 Folgen wöchentlich kommen oder auf einen Schlag?
Also in den USA kommen sie wöchentlich, deswegen gehe ich mal davon aus, dass sie in Deutschland auch wöchentlich kommen.
Genau. Das wäre ja komisch, wenn wir mal eher dran wären, alles auf einmal raushauen.
Es gibt auf jeden Fall eine Doppelfolge am Anfang, am 9. August dann bei Magenta TV.
Sehr schön, ich bin dabei. Danke, Max. Und wo ich noch dabei bin, ist am 13. August, da startet die schon häufig heute angeteaste, heiß erwartete Serie, die bei unserem Jahresranking der größten Vorfreude-Serien Anfang 2025 auf Platz 1 gelandet ist. Die Rede ist von Alien Earth bei Disney+. Da kommen die ersten 2 Folgen am 13. August und dann wöchentlich jeweils immer eine weitere Folge von den insgesamt 8 Episoden, die es geben wird. Ich habe lange drauf gewartet, jetzt ist es endlich da und ich habe auch pünktlich meinen Rewatch aller neuen Alien-Filme abgeschlossen, wenn man auch Alien vs. Predator mitsehen will. Da streiten sich ja immer die Gemüter etwas. Jetzt gibt es aber die allererste Serie überhaupt zu diesem großen Franchise, was eigentlich erstaunlich ist, oder? Dass es so lange gedauert hat.
Und wenn man den Trailer sieht, denkt man, das ist ein Kinofilm.
Ja, total. Die Bilder sind einfach umwerfend. Es spielt zeitlich wenig vor dem ersten Alien-Film. Also der ist ja 2122 angesiedelt und die Serie ist jetzt 2120, also 2 Jahre etwa. Man weiß nicht genau, in welchem Monat.
Die Nostromo ist wahrscheinlich schon unterwegs.
Wahrscheinlich. Keine Chance mehr, irgendwas aufzuhalten. Aber wie der Titel schon sagt, spielen wir hier nicht im Weltall oder nicht größtenteils im Weltall, sondern auf der Erde. Und dort kämpfen mehrere, insgesamt 5 vor allem, Großkonzerne um die Vorherrschaft, da sich da durchzusetzen. Nämlich Weyland-Yutani, was natürlich alle Alien-Fans kennen sollten als große Firma, die alles herstellt von Raumschiffen über Androiden bis so, weiß nicht was, Forschungszwecken. Dann gibt's noch Dynamic, Threshold, Lynch. Finde ich auch witzig, ob da ein David Lynch reingeflossen ist. Und die letzte ist noch besonders wichtig zu merken. Prodigy ist die neueste. Und die alle haben Fortschritte bei der AI-Forschung gemacht und verfolgen so ein bisschen das Ziel, Unsterblichkeit irgendwie herzustellen, auf unterschiedliche Weise natürlich. Und da gibt es vor allem 3 Ansätze, die interessant für uns sind. Es gibt voll synthetische Menschen, die kennen wir schon, die Synth heißen die im Englischen, beziehungsweise
sowas wie David?
Ja, genau, okay. Aber Androiden, glaube ich, werden die im Deutschen einfach nur genannt. Dann gibt es den Ansatz, Menschen als Cyborgs auszubauen, also ihnen Komponenten zu geben, technische, die so den Menschen selbst aufrüsten, aber der ist halt noch menschlich. Und dann gibt es jetzt ganz frisch und neu in dieser Serie die Version eines Hybriden, also das ist die neueste Schöpfung von Prodigy, der letzten Firma, die das menschliche Bewusstsein in einen synthetischen Körper pflanzen will. Das heißt also, man hat zwar diesen menschliche Komponente, aber die soll halt ewig überdauern in einem Körper, der nicht sterben kann. Es sei denn, man macht den kaputt. Ja, und diese Situation haben wir auf der Erde und in diese Situation stürzt jetzt ein Raumschiff namens USCSS Maginot. Und da befinden sich leider 5 außerirdische Lebensformen an Bord dieses abstürzenden Raumschiffs. Darunter auch ein gewisses Alien.
Ein Ei, bestimmt.
Also nicht nur irgendein Alien, sondern das Xenomorph-Alien natürlich. Und dann werden Soldaten und Hybriden, also diese synthetischen Menschen, ausgeschickt, um diese Absturzstelle zu sichern, zu untersuchen. Und das hat natürlich Folgen, Max. So viel zur Handlung. Ich finde besonders spannend, dass die Serie von Noah Hawley inszeniert wird. Den kennt ihr als Serienschöpfer sicherlich als Ausnahmetalent von Fargo und Legion. Da hat er ja schon tolle Sachen geschaffen, die auch so Kultsachen aufgreifen und der so ein bisschen eine eigene Richtung geben. Und im Cast kannte ich nicht so viele. Also Sydney Chandler spielt die Hauptrolle. Die könnt ihr vielleicht schon mal in Don't Worry, Darling gesehen haben. Die spielt diese erste Hybridin, Wendy, die dann in diese Welt geworfen wird und in dieses Alien-Szenario. Und dann gibt es Alex Lawther, den man wahrscheinlich kennt. Ich bin ein großer Fan von ihm, tatsächlich schon vor eigentlich The End of the Effing World, was ja so wahrscheinlich sein Claim to Fame bei Netflix
ist. Da war dieser Serienkiller, ne?
Genau, genau. Und Timothy Oliphant spielt einen sehr weißhaarigen Androiden namens Kirsch. Den kennt ihr wahrscheinlich aus, was für Serien kennt man den, Max?
Oh Gott.
Als Western-Serien.
The Mandalorian wollte ich gerade sagen.
Ja, da hat er natürlich auch
und natürlich Justified
wollte ich doch nur hören. Genau.
Und als Hitman.
Und ja, Essie Davis aus Babadook kann man noch kennen, Samuel Blanken aus Atlanta oder Kit Young für alle Shadow and Bones Fans, Jasper, yeah, ich muss immer einen Shadow and Bone Shoutout geben, wenn irgendein Star da mitspielt. Und ich muss ein bisschen aufpassen, was ich hier schon erzähle, denn das Embargo ist noch nicht gefallen, aber ich habe schon etwas gesehen. Deshalb muss ich anstelle meiner dich fragen, Max, wie stehst denn du zu dieser Serie? Freust du dich jetzt nach den Trailern schon sehr drauf, nachdem da so riesig große Bilder aufgemacht wurden?
Ich bin unendlich gehypt und unendlich neidisch, dass du schon was sehen konntest von der Serie.
Ja.
Auch die Bilder sehen alle fantastisch aus in den Trailern. Bin ich sehr gespannt, vor allem weil es halt jetzt mehrere unterschiedliche außerirdische Lebensformen gibt und nicht mehr, weil ich habe mir am Anfang so gedacht, okay, da stürzt dann vielleicht so ein Xenomorph auf die Erde, wie kann das irgendwie so als langfristige Serie getragen werden, aber wenn es jetzt halt unterschiedliche Kreaturen gibt, die da so vielleicht nach und nach ausbrechen und für Chaos sorgen, bin ich schon sehr gespannt.
Und vielleicht sind diese Kreaturen auch nur eine Komponente der Serie und erwarten noch viele Überraschungen auf dich,
Max. Natürlich. Und vielleicht frisst der Xenomorph die alle und wird dann zu einem Super-Xenomorph, der aus 5 verschiedenen Aliens besteht.
Also wollen wir es mal nicht übertreiben, Max.
Ja. Ich meine, guck mal die 2. Staffel von Legion. Also absoluter Wahnsinn ist möglich bei Noah Hawley.
Ja, durchaus. Um das herauszufinden, müsst ihr noch ein bisschen warten. Wie gesagt, sie startet am 13. August und wir schenken euch dann bestimmt auch einen passenden Podcast dazu, um das noch ein bisschen tiefgehender auszuloten, was wir hier noch nicht tun können. Gut, dann gehen wir weiter und machen weiter mit einer Amazon-Serie.
Die klingt so niedlich.
Die klingt so niedlich, ist sie aber nicht. Am 13. August kommt zu Amazon Prime Butterfly. Und das ist keine Naturdoku, wo wir Schmetterlingen folgen, sondern der Schmetterling auf dem Poster schon zu dieser Serie ist aus Waffen geformt. Und es ist, glaube ich, vor allem für Reacher-Fans interessant, was hier auf uns zukommt. Eine Action-Agenten-Serie aus dem Dead-Serien-Kosmos, könnte man sagen. Soldaten an Ein-Mann-Armeen. Wenn all sowas euch interessiert, dann ist das, glaube ich, eine Serie für euch. Geschaffen wurde sie von Showrunner Ken Woodruff. Der hat an Serien wie Gotham oder The Mentalist mitgearbeitet. Mhm. Und jetzt darf er hier auch seine eigene Serie tragen. Es geht um David Jung, der einst als Geheimagent für die USA tätig war und jetzt aber da ausgestiegen ist und jetzt von Fehlern seiner Vergangenheit eingeholt wird, wie das immer so ist bei den Agentenserien, Max. Und deshalb wird eine Soziopathin auf ihn angesetzt, die ihn ausschalten soll und die für die Spionageorganisation Caddis tötet. Und da ist er natürlich damit konfrontiert, sich selbst zu retten, aber nicht nur sich selbst, sondern auch seine Tochter kommt da ins Spiel, die, ja, der Vater glaubte, der Vater sei tot, es ja nun aber nicht ist und da muss sich dann auch das Vater-Tochter-Duo ein bisschen zusammenraufen.
Wie bei Fuba.
Habe ich nicht gesehen. Okay, ja, aber schon als harte Action hier inszeniert, genau. Das Ganze basiert auf einer Graphic Novel, die 2014 rauskam, von dem walisisch-iranischen Autor Arash Amel. Der hat zum Beispiel auch am Drehbuch von The Ministry of Gentlemanly Warfare mitgearbeitet, den du garantiert nicht gesehen hast, weil das ein Guy Ritchie-Film ist.
Ganz genau.
Und im Cast kann man auch diverse Leute kennen, wie zum Beispiel Hauptdarsteller Daniel Day-Kim. Max, was ist deine erste Serie, die erste Serie, an die du denkst?
Lost.
Natürlich. Lost-Star Daniel Day-Kim spielt den Hauptdarsteller David Jung. Dann haben wir noch Piper Perabo, da denke ich komischerweise immer noch an Coyote Ugly, obwohl das schon so lange her ist. Als die ihn jagende Chefin. Dann haben wir noch Raina Hartstee, die ich vorher gar nicht so unbedingt kannte, die als Auftragskillerin Rebecca Jagd auf ihn macht. Charles Parnell kann man noch kennen aus Top Gun Maverick als Senator und noch einen zweiten Lost-Star, auf den mich Max erst aufmerksam machen musste, weil er so ganz unten im Cast steht. Also ich habe keine Ahnung, wie viel er vorkommen wird, aber er war einer meiner Lost-Lieblinge, nämlich Henry Ian Cusick ist noch dabei. Der hat damals Desmond gespielt und in einer jetzt noch unbekannten Rolle wird er auch hier mitmischen. Ich hoffe ja auf eine Lost-Reunion.
Da hat wahrscheinlich Daniel Day-Kim einfach nur seinen alten Buddy angerufen. Hey, willst du mal vorbeikommen?
Ja, ja, mal gucken. Also, wenn man sich das so anguckt, auch im Trailer, jetzt gibt viel Schießen, viele Explosionen, Handgreiflichkeiten, also alles, was das Actionherz bei Amazon begehrt. Und es sind 6 Folgen, die dann auch auf einmal kommen, damit man gar nicht pausieren muss, sondern einfach durchbingen kann.
Weil es noch mehr Action diesen Monat bei Amazon gibt, aber da kommen wir später zu.
Genau, genau. Wahrscheinlich wollten sie sich nicht überschneiden, sondern ihr habt jetzt Zeit, 6 Folgen zu gucken und später liefern dann aber noch anderweitig Nachschub.
Mhm.
Genau. So, Max, jetzt wechseln wir aber vom Action-Genre in ein völlig anderes Genre, zumindest wenn der Titel uns schon da einen Hinweis gibt. Am 13. August startet nämlich We Are Lady Parts.
Endlich kann ich mal über diese Serie sprechen. Es hat sage und schreibe 4 Jahre gedauert, bis wir sie jetzt endlich in Deutschland zu sehen bekommen, die Serie.
Was ist da los?
Es ist nämlich eine britische Comedy-Serie von Channel 4 und Peacock ist, glaube ich, auch mit involviert, der US-Streaming-Dienst. Aber in Deutschland ist sie nie erschienen. Ich habe mal die Chance genutzt, als ich in Großbritannien war, die Mediathek von Channel 4 aufzusuchen und die Serie dort zu gucken. Mhm. Es geht nämlich sehr schnell, die zu gucken. Eine Staffel hat nämlich nur 6 Folgen, oh, 20 Minuten. Mhm. 2 Staffeln gibt es und die erste kommt jetzt nach Deutschland zum ZDF-Stream.
ZDF-Mediathek dann.
Genau, okay. Heißt ja offiziell nicht mehr Mediathek,
so,
deswegen heißt es ZDF.de. Ah, okay. ZDF-Stream nennen wir es einfach.
Mhm.
Formerly known as ZDF-Mediathek. Genau, und die Geschichte, worum geht es überhaupt? Also die Geschichte ist, dreht sich um eine muslimische Mädchen-Punk-Rock-Band aus London. Und die Geschichte beginnt mit der 26-jährigen Amina, die Mikrobiologie studiert, unbedingt einen Ehemann finden will und eine Liebe für Musik hat, aber leider auch große Angst vor Publikum aufzutreten. Und sie wird so ein bisschen durch Zufall zur neuen Gitarristin der muslimischen Punkrock-Band, Punkband Lady Parts, was sie vor ihrem konservativen Umfeld dann eher geheim halten muss. Und so folgen wir dann den persönlichen Herausforderungen der Bandmitglieder, während sie versuchen, berühmt zu werden. Übrigens ganz fantastisch und schräg wird diese Band geleitet von der Niqab-tragenden Managerin Momtas, die unter ihrer Komplettverhüllung immer E-Zigaretten dampft und das raucht einfach nur aus diesem Schlitz. Also es ist ganz fantastisch. Auch eine sehr tolle Rolle. Und die Serie ist einfach ein ganz fantastischer Geheimtipp und erinnert so ein bisschen vom Humor her an Never Have I Ever.
Mhm.
Also wenn ihr die Serie mochtet, unbedingt mal reinschauen bei We Are Lady Parts. Ist sehr wild und poppig inszeniert, hat viel Herz für die Charaktere und ist halt auch unglaublich witzig. Es gibt auch einige ganz tolle satirische Songs zu hören von dieser Band. Die machen nicht nur Coverversionen, sondern auch eigene Songs, wie zum Beispiel Voldemort Under My Headscarf.
Okay.
Also, wo es dann um die Angst vor Kopftüchern geht,
ja,
und was ist wohl unter ihrem Kopftuch?
Ja,
natürlich,
ja.
Voldemort, ne?
Natürlich.
Ja. Kennen wir alle. Genau. Und ist halt sehr kurzweilig, kann ich nur empfehlen als Binge. 6 Folgen sind jetzt die erste Staffel. Genau, ich hoffe, Staffel 2 lässt nicht lange auf sich warten.
Ja, wenn es dann erstmal angekommen ist, hoffentlich, dann liefern sie noch nach. Klingt spannend, ich habe aber eine wichtige Frage. Was bedeutet der Titel? Also ist das eine Umschreibung für, wir können nicht sagen, wir sind Schimpfwort Lady Parts, sondern ist es eine Umschreibung oder ist das der Bandname?
Das ist
oder?
Der Bandname,
ach so,
Lady
die
Parts.
Heißen einfach so.
Lady Parts heißen
okay,
die, ja.
Okay. Sehr gut. Dann machen wir weiter.
Mhm.
Am 18. August startet eine zweite Staffel zu einer sehr abgedrehten Serie, die schon ein bisschen her ist. The Rehearsal kam ja 2022 von Nathan Fielder und hat Wellen geschlagen als fiktionale Version seiner selbst in Übungssituationen, wo er dann so einen sozialen Umgang übt und Schauspieler anheuert, um das einmal durchzuspielen. Und es war eine völlig verrückte Serie, die vielen in unserer Redaktion sehr gut gefallen hat damals. Und dann war es natürlich lange still, weil es ist so ein besonderes Konzept, dass man sich dachte, kann man da überhaupt nochmal dran anknüpfen?
Jetzt, wo die Leute wissen, was da so los ist.
Genau, aber man kann natürlich Übungssituationen auf alle möglichen Lebensbereiche anwenden und das hat sich auch Nathan Fielder gedacht und jetzt eine zweite Staffel produziert. Die kommt mit etwas Verzögerung bei uns in Deutschland an, also in den USA ist sie schon durch, da lief sie schon im April und Mai. Und diesmal geht es um sein neues großes Projekt, Flugzeugabstürze zu untersuchen und zu fragen, warum?
Ich meine, es hat sich auch seit April nicht verbessert, das Thema in den USA, ne?
Nee, leider nicht. Und er kommt jetzt darauf, dass so viele Abstürze wahrscheinlich passieren, weil das Pilotenfehler sind. Also im Cockpit läuft da was falsch und deshalb muss man doch eigentlich richtig üben, mit den Pilot und Co-Pilot zu kommunizieren, um das zu verhindern und so.
Die müssen mehr über ihre Gefühle sprechen.
Genau, genau. Also er stellt dann Situationen nach, wo dann zum Beispiel aufgrund von Blackbox-Aufzeichnungen so ein Scheitern nachgewiesen werden konnte. Und wie gewohnt, wer da die erste Staffel auch schon gesehen hat, fängt das an einem Punkt an, diese Serie, und dann geht sie ganz woanders hin. Zum Beispiel haben wir dann auf einmal ein Casting für Canadian Idol, die ja auf die Beine gestellt wird, oder der Antisemitismus bei Paramount Plus wird untersucht, oder wohlgemerkt hier in einer Serie, die dann bei Sky läuft, also da kann man einfach die Konkurrenz mal untersuchen, oder auf einmal spielen geklonte Hunde eine Rolle oder hergestellte Intimität und sowas alles, und bis hin zu einer Kongressanhörung, die dann zur Flugsicherheit stattfindet, ist es sehr, sehr abgefahren. Also ich glaube, es ist so eine Serie für: Man muss es mögen, um sich in diesen Strudel reinzuwagen. Mhm. Man darf jetzt nicht so eine stringente Erzählung erwarten, sondern ja, das ist schon ziemlich verrückt. Und ich dachte auch, das ist alles fiktiv ausgedacht und nachgestellt und so.
Nein.
Und dann habe ich angefangen, darüber nachzulesen und dachte, was? Der hat wirklich eine Pilotenausbildung gemacht?
Spoiler fürs Finale.
Es ist schon verrückt, was da alles passiert ist mit dieser Serie.
Die ist auf jeden Fall sehr, sehr viel ambitionierter noch als die erste Staffel.
Ja. Klar,
einfach Wahnsinn,
wenn große Boeings im Spiel sind, dann ist das alles schon viel größer und teurer. Aber HBO hat offenbar gesagt, produzieren wir, machen wir.
Bin sehr gespannt, wie die Paramount-Folge in Deutschland ankommt.
Ja, ja, mal gucken. Er hat auch einen sehr deutschen Bezug, hast recht. Ja, also wenn ihr mögt, euch in unangenehme Situationen hineinzulehnen, dann tut das mit Nathan Fielders sehr speziellem Humor. Der hat ja schon so herausstellen, auch so absurde Gesetze oder so komplett ins Extrem treiben oder Situationen, wo man denkt, wenn man sich da so richtig reindenkt, ist das schon auch irgendwie sehr wahnwitzig, was auf unserer Welt alles so existiert. Mhm. Aber er bringt das halt in so eine, er übersteigert das so stark, dass man dann irgendwann davor steht und denkt, was passiert hier gerade? Keine Feelgood-Unterhaltung, sondern eher eine, ich hinterfrage die Welt durch mich selbst. Genau, Cringe-Unterhaltung ist gut, ein gutes Stichwort, ja.
Ist auf meiner Top 10 aktuell.
Okay, Max, okay. Sky Wow stellt das ab dem 18. August zur Verfügung.
Unbedingt gucken.
Ja. Damit darfst du dann weitermachen. Wir bleiben bei wahren Begebenheiten, Max.
Ja, wir hatten bis jetzt noch nichts für True Crime Fans im August. Und das ändert die neue Hulu-Serie, die jetzt bei Disney Plus an den Start geht. The Twisted Tale of Amanda Knox am 20. August. Und der Titel verrät schon, worum es geht, um die Geschichte der amerikanischen Studentin Amanda Knox, die angeklagt wurde, im Jahr 2007 in Italien eine britische Austauschstudentin ermordet zu haben, dafür verurteilt, freigesprochen, wieder verurteilt, wieder freigesprochen wurde. Es ist eine wahnsinnige, wahnwitzige Geschichte dahinter.
Den Namen hat man auf jeden Fall schon mal gehört, Amanda Knox. Und da gab es ja auch schon diverse Filme und Formate zu, ob nun Dokus oder Spielfilm. Ja. Und jetzt
gab bei Netflix diese Doku Amanda Knox, wo sie selber auch spricht über ihre Geschichte. Es gab mal so eine seltsame Verfilmung mit Hayden Panettiere als Amanda Knox.
Stimmt.
Es ist viel passiert, genau. Und das Ganze ist jetzt eine Miniserie mit 8 Folgen von Schöpferin KJ Steinberg, die zuvor lange Zeit als Drehbuchautorin und Produzentin an This Is Us mitgewirkt hatte. Und verkörpert wird Amanda Knox in der Serie von Grace Van Patten, bekannt unter anderem aus den Serien Nine Perfect Strangers und Tell Me Lies. Wenn man jetzt Tell Me Lies nicht gesehen hat, wahrscheinlich dann eher nicht so. Ich bin tatsächlich etwas enttäuscht über die Besetzung, weil ursprünglich sollte Margaret Qualley die Hauptrolle spielen, musste aber wegen Terminproblemen dann letztes Jahr aussteigen.
Tja.
War ein bisschen schade.
Sie ist jetzt ein großer Star, glaube ich, da. Hattest du dann keine Zeit mehr.
Interessant übrigens auch, produziert wird die Serie unter anderem auch von Amanda Knox selbst. Mhm. Die ist als Executive Producerin mit dabei.
Das ist natürlich interessant, dass sie da Einfluss drauf hat.
Auf ihre eigene Geschichte, ja. Und Monica Lewinsky ist auch Produzentin der Serie.
Okay, es wird immer interessanter.
Auch eine Person, die Erfahrung vorweisen kann, wenn es darum geht, öffentlich an den Pranger gestellt zu werden.
Ja, ja. Ihr erinnert euch, Clinton kann ein Lied davon singen.
Genau, ihr wurde kein Mord vorgeworfen, aber andere Dinge, ne?
Ja, ja. Okay, das kommen
für
die 8.
True Crime Fans.
Genau, kommen die 8 Folgen auf einmal, weißt du das? Steht wahrscheinlich noch nicht fest.
Ich glaube wöchentlich.
Ja, ja, okay. Also True Crime Fans, merkt euch das vor, Amanda Knox und Wir steigen weiter ein bei Netflix, mal wieder den Streamingdienst zu wechseln.
Genau.
Am 21. August, was kommt denn da, Max?
Eine Serie für Fans von Politthrillern. Das könnte dann ein Highlight für euch sein, wenn ihr Politthriller mögt. Die heißt Hostage.
Geisel.
Und das ist eine
Geisel umbenannt wird.
Eine britische Miniserie mit 5 Episoden. Mhm. Also ein knackiger Binge ist schon mal vorprogrammiert. Und die Hauptrollen spielen Judy Delphi, bekannt unter anderem aus Richard Linklaters Before-Trilogie. Und vielen anderen tollen Rollen natürlich. Und Saran Jones, bekannt aus Dr. Foster, Vigil, diese U-Boot-Serie, und Gentleman Jack, da hat sie auch die Hauptrolle gespielt. Und im Zentrum steht die britische Premierministerin Abigail Dalton, die im Rahmen eines Staatstreffens mit der französischen Präsidentin Vivienne Toussaint aneinander eckt, vor allem in Fragen um Sicherung der Grenzen und die Flüchtlingskrise. Doch die Situation gerät dann völlig aus dem Ruder, als der Ehemann der Premierministerin von Terroristen entführt wird. Und diese stellen jetzt ein Ultimatum. Abigail Dalton soll von ihrem Amt zurücktreten oder ihr Mann muss sterben. Aber sie ist eine standhafte Premierministerin. Sie weigert sich, sich dem Terror zu unterwerfen. Und es entspinnt sich dann eine große Pulverfass-Situation, die, wenn man dem Trailer glauben darf, viel Spannung verspricht.
Erinnert mich so ein bisschen an irgendeine Black Mirror-Folge, wo auch Politiker erpresst werden sollten zu gewissen Taten. Aber ist wahrscheinlich eher so ein bisschen auf dem realen Grund angesiedelt. Wie darf man sich mit Terroristen auf Verhandlungen einlassen oder nicht?
Genau. Und die Serie stammt übrigens auch von Matthew Charman, der 2015 Steven Spielbergs Bridge of Spies das Drehbuch geschrieben hat.
Okay, Spionageerfahrung fließt also auch mit rein. Spannend. Und ist dann abgeschlossen, wenn du sagst, dass es eine Miniserie ist, dass man dann auch eine Erzählung hat, die ein Ende findet.
Genau, der kann nur einmal entführt werden.
Ja, wer weiß, weiß man nicht. Wenn er überlebt, dann kann auch nochmal entführt werden, Max.
Genau, und ich glaube, mit 5 Folgen kann man nicht viel falsch machen. Ne?
Ja, okay. Gut, Netflix, am 21. August ist es soweit, da könnt ihr dann Hostage schauen, ob die Geiselnahme gut ausgeht oder nicht. Können wir euch natürlich noch nicht sagen und würden wir natürlich auch nicht in unserer Monatsvorschau. Wir machen stattdessen weiter mit einer Serie mit dem schönen Titel Long Story Short, die am Tag drauf, am 22. August bei Netflix startet. Denn wahrscheinlich habt ihr dann Hostage am 21. August schon durchgeschaut und könnt dann direkt in die nächste starten. Max, was ist Long Story Short? Was wird hier kurz und knapp zusammengefasst?
Das ist die meisterwartete Serie unserer Kollegin Bea.
Ach wirklich?
Hat sie doch erzählt im Podcast.
Ja doch, jetzt wo du es sagst.
Und ich kann es verstehen, es ist nämlich die neue Animationsserie von Raphael Bob Waksberg, der Schöpfer von BoJack Horseman. Und was auch noch gemacht hat, war diese Sci-Fi-Rotoskopie-Animationsserie Undone mit Rosa Salazar.
Die
war auch
gesehen,
ganz,
ja,
ganz fantastisch. Ja. Genau, und bei Long Story Short haben wir jetzt so das gleiche Phänomen wie bei BoJack Horseman. Sieht auf den ersten Blick absolut hässlich aus, diese Serie. Sehr, sehr krakelig, was mich damals auch lange abgehalten hat, von in BoJack reinzuschauen. Aber den Fehler mache ich nicht nochmal. Diesmal schaue ich rein.
Jetzt steckst du direkt ein bei Netflix.
Genau, diesmal geht es aber nicht um sprechende Tiere mit Existenzkrisen, sondern um Menschen mit Lebenskrisen, genau. Genauer gesagt, die jüdische Familie Schwuper, so heißen die. Die Schwupers, das wären die Eltern Elliot und Naomi, sowie ihre 3 Kinder, Avi, Shira und Yoshi. Und der Kniff an der Serie ist, dass wir die Familienmitglieder und ihre jeweiligen Probleme und Entwicklungen nicht linear verfolgen, sondern durch Zeitsprünge über viele Jahre hinweg sie kennenlernen. Sprich, in einer Folge sind die Geschwister noch Kids, in der nächsten sind sie plötzlich Erwachsene mit eigenen Familien und dann geht's wieder zurück. Also springt immer hin und her, um so entgegenzustellen, wie sich diese Charaktere im Laufe der Zeit verändern. Genau.
Okay,
klingt aber sehr interessant.
Klingt interessant. Ist es dann immer auf eine Person bezogen? So weiß man das schon, eine Episode, dass dann sagt, okay, jetzt haben wir die Tochter in Erwachsenenjahren und den Sohn als Jugendlichen? Oder ist es
das
schon,
weiß ich tatsächlich noch nicht. Ich glaube aber eher so
dann
eher als
alles
Zeitepochen. So, wie ist diese ganze Familie in dieser und dann.
Ja, ja. Spannend. Bin ich ja mal gespannt, ob das auch funktioniert mit echten Menschen, in Anführungszeichen, sind natürlich auch animiert,
genau.
Weil BoJack Horseman hat natürlich diesen Faktor einfach, das ist ein Pferd, was machen wir damit? okay. Aber
deswegen.
Klingt spannend und sind bestimmt auch kurze Folgen, so wie das dann klingt.
Ja, ja, genau. Wie viele weiß man tatsächlich noch nicht, ob das jetzt 10 oder 8 sind. Ich hoffe, dass mich die Serie trotzdem kalt erwischen kann, wie BoJack Horseman, die einem ja auch ab und zu mal einfach das Herz rausgerissen hat. Mal gucken.
Ihr dürft es herausfinden ab dem 22. August bei Netflix Long Story Short. Und damit bleiben wir noch beim 22. August, gehen aber wieder rüber zu ZDF. ZDF hatte diesen Monat im August viel zu bieten anscheinend im Stream. Und da startet eine Serie, die für mich irgendwie spanisch klingt. Chavos, was ist das, Max?
Kennst du nicht? Chavos, wissen, wer der Babo ist.
Bitte was?
Okay, du warst kein Junge in den 2000ern.
Nein.
Genau, im ZDF-Stream Chavos. Also ZDF ist on fire diesen Monat. Also neben We Are Lady Parts gibt es auch eine ganz fantastische deutsche Eigenproduktion zu sehen. Und zwar ist es eine Comedy-Serie, die in den 2000ern spielt. Eine Cringe-Nostalgie-Serie. Ich konnte sie schon schauen, das ist für mich eine der größten Serienüberraschungen des Jahres. Mhm. Ganz, ganz fantastisch. Es geht um den Mit-30er Millennial Peppy.
Peppy?
Genau, man hat sich ja damals, hieß man in der Schule, hatte man ja nur Spitznamen. Na gut, ich auch, ja. Der findet heraus, dass er nicht zum Klassentreffen seiner früheren Mitschüler eingeladen wurde, nach 20 Jahren. Und das nagt so sehr an ihm und seinem Ego, dass er zurück in seine Heimat Duisburg reist, um herauszufinden, warum er nicht eingeladen wurde und wer dafür verantwortlich ist. Und als Peppy im Haus seiner Eltern eine gebrannte DVD von Saw 2 findet, I can relate, tauchen wir gemeinsam mit ihm in seine Erinnerungen zurück ins Jahr 2006 ein, als Peppy und seine Kumpels PD, Gollum und Alba illegal einen Film downloaden und dadurch immer tiefer in die Scheiße geraten.
Oh ja, okay.
Genau, und von der kreativen Verspieltheit dieser Serie, also die Machart, hat mich tatsächlich ein bisschen an How to Sell Drugs erinnert.
Ah.
Also sie ist poppig und sehr wild geschnitten. Gegenwart und Vergangenheit werden mit verschiedenen Bildformaten erzählt. Es wird teilweise auch sehr meta. Der Hauptcharakter durchbricht mehrfach die vierte Wand und führt als Erzähler durch die Geschichte, als total blinder Erzähler natürlich, weil er nicht sieht, was er als Jugendlicher für Scheiße gebaut hat und das nicht erkennen möchte. Und schaut auch seinem jüngeren Ich manchmal in Szenen mehrfach über die Schulter. Also da verschwimmt so alles. Das ist ganz, ganz fantastisch. Und die Story ist teilweise so ein bisschen aufgebaut wie so ein Whodunit-Krimi. Mhm. Also von Folge zu Folge macht dann Peppy neue Erkenntnisse oder findet neue Verdächtige, wer dahinter steckt, warum er nicht eingeladen wurde oder welches Ereignis vielleicht dafür verantwortlich ist, warum er nicht eingeladen wurde zum Klassentreffen. Und vielleicht können wir es auch verstehen im Laufe der Serie, warum er nicht eingeladen wurde
vielleicht
zum Klassentreffen.
Wir ihn dann selbst ausladen.
Genau. Und die Serie ködert natürlich erstmal mit reichlich Nostalgie für Millennials, also die im Jahr 2006 Teenies waren. Ich war im Jahr 2006 übrigens auch 16 Jahre alt, genau wie die Hauptfiguren dieser Serie. Und natürlich ganz viel Nostalgie mit Musik und Popkulturreferenzen, Cameos, noch und nöcher, Erinnerungen, wie die Jugend damals so drauf war. Genau, aber die Serie nutzt diesen Blick auf die damals war doch alles besser Zeit und räumt so ein bisschen mit nostalgischer Verklärung auf, wenn dann Themen wie Mobbing, toxische Männlichkeit, Sexismus und Rassismus herausgeschält werden und die Serie durch die 16-jährigen Jungs dann ergründet, wie die Jugendzeit so manche und auch so manche Jugendsünden die Charaktere dann 20 Jahre später geformt haben, weil die dann natürlich komplett anders sind teilweise als Jugendliche noch. Also ich war total überrascht von der Serie. Sie macht richtig Spaß, ist sehr cringe teilweise. Die Charaktere fand ich sehr, sehr gut geschrieben und sie kann auch teilweise sehr, sehr wehtun, die Serie, wenn der junge Peppy immer tiefer in die Scheiße gerät und anderen seinem Umfeld mit in den Abgrund zieht. Genau, insgesamt sind das 8 Folgen. Die sind so 30 bis 40 Minuten. Das ist ganz witzig. Die ersten paar Folgen gehen immer eine Minute länger. Die erste Folge ist 31, die zweite 32, die dritte 33. Werden immer länger die Folgen.
Verschwörungstheorie.
Genau. Am 22. August kann man die alle bingen im ZDF-Stream. Also von mir eine klare Empfehlung.
Okay, also von deiner Beschreibung her und jetzt auch mit diesem How to Sell Drugs Online Fast Vergleich hast du mich, glaube ich, auch gekriegt, da ja mal reinzuschauen.
Fängt auch jede Folge mal an mit so einem Previously on Chavos.
Sehr gut. Trotz deutscher Produktion mit einem englischen Previously on. Okay, okay. Gut, ich werde herausfinden, was es ist. Endlich mal eine Serie in Duisburg. Und ich mache weiter. Wir gehen wieder über den großen Teich in die USA. Am 25. August startet dann nämlich die 4. und letzte Staffel von Upload. Ihr erinnert euch vielleicht, eine Sci-Fi-Serie, die jetzt zurückkehrt. Da konnten in der ersten Staffel 2033, im Jahr 2033, Menschen plötzlich ihr Bewusstsein in ein virtuelles Jenseits befördern, auch wenn ihr Körper starb. Und das passierte dem Programmierer Nathan eher als Unfall und weil seine Freundin reich war und ihn das Geld hatte, da nach Lakeview zu stecken. Eine ganz angesehene quasi Jenseits-Einrichtung, wo er sich dann aber in die Kundenservice-Mitarbeiterin Nora verliebte. Das war dann ein sehr ungünstiges Liebesdreieck natürlich, wenn man davon abhängig ist, dass die Freundin dir dein Jenseits querschnittsfinanziert. Und zuletzt gab es da in Staffel 2 und 3 Doppelgängergeschichten und Nathan untersuchte seinen eigenen potenziellen Mord. Und in Staffel 4 gibt es jetzt eine böse KI, die droht, Lakeview platt zu machen und die ganze Welt auszulöschen, wie das immer so ist in Sci-Fi-Serien, ne? Und gespannt bin ich jetzt, wie diese reale und virtuelle Paarproblematik auch gelöst wird, vielleicht in Staffel 4 oder auch nicht gelöst wird. Wer weiß, es ist, ob das Ende dann auch ein Ende für die Paare ist. Oder ob es mit einem Download endet, nachdem der Upload am Anfang stand. Wir werden es herausfinden. Die Serie wurde ja geschaffen von Greg Daniels, den ihr sicherlich als Schöpfer von The Office kennt. Und im Cast findet ihr immer noch Stars wie Robbie Amell, Andy Allo und neu dabei, falls ihr ihn kennt aus The 100 oder Dirk Gently, Lee Majub ist neu dazu gestoßen. Und du wirst dich natürlich freuen, Max, dass auch in Staffel 4 wieder ein gewisser Page herumscharwenzelt in Lakeview, der rothaarige AI-Guy, der da sehr viel Humor, finde ich, immer reinbringt. Es ist noch nicht so richtig klar, ob wirklich nur 4 Folgen jetzt zum Abschluss diese Serie zu Ende bringen, das, was ich bisher gesehen hatte.
Es stand so als vierteiliges Finale. Man weiß nicht, sind es 4 Folgen oder werden die Folgen in 4 Blöcken veröffentlicht? Aber ich glaube, es sind 4 Folgen.
Mal gucken. Also
dafür haben wir aber ziemlich lange gewartet für nur 4 Folgen.
Aber immerhin wurde die Serie nicht völlig abgesetzt, sondern kriegt jetzt tatsächlich einen Abschluss, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Insofern, wenn ihr das geguckt habt oder auch noch gucken wollt, dann bekommt ihr jetzt das Finale am 25. August.
Mhm.
Und am 27. August kommt noch eine Serie zu Amazon, die wieder Hau drauf Action bietet. Wir haben es ja vorhin schon angeteased. Es kommt The Terminalist Dark Wolf. Das ist, wie der Titel schon vermuten lässt, ein Spin-off zu einer schon existierenden Action-Serie. Noch mehr Unterhaltung für Reacher-Fans und für Andrea.
Und für The Terminalist-Fans.
Und für The Terminalist-Fans.
Falls sie existieren.
Genau. 2018 kam ja The Terminalist mit Chris Pratt. Und da suchte der als einstiger Navy-SEAL-Offizier, wie es dazu kommen konnte, dass seine gesamte Einheit bei einem Undercover-Einsatz in einen Hinterhalt geriet und er da als einziger Überlebender wieder rauskam und dann natürlich Rache wollte. Und jetzt im Prequel geht es um die Nebenfigur Ben Edwards, die jetzt zur Hauptfigur erhoben wird, um die Vorgeschichte zu erzählen, wie er sich vom Navy SEAL in der CIA zu einer, ja, seiner eher düsteren Seite zuwenden konnte. Und stellt dann natürlich auch die Frage, wie weit so eine Soldatenbruderschaft geht, wenn man vielleicht das Vertrauen der anderen verletzt. Gespielt wird diese Figur von Ben Edwards immer noch, wie auch schon in The Terminalist von Taylor Kitsch. Den kennt ihr wahrscheinlich nicht vom Flop John Carter, oder?
Jetzt dieses Jahr American Primeval.
Ja, stimmt. Das kann man ganz gut dann sagen. Und Chris Pratt ist natürlich auch wieder mit dabei als Commander James Reese. Des Weiteren Tom Hopper, den ihr vielleicht aus Umbrella Academy kennt. Da war ja auch schon ein großer, muskulöser Mensch. Jetzt ist er hier auch dabei. Und dann noch Leute wie Robert Wisdom, Dar Salim und Luke Hemsworth darf als Hemsworth-Bruder auch noch mitmischen.
Der Dritte.
Genau. Es gibt keine direkte Romanvorlage für diese Serie. Sie wurde aber entwickelt von Jack Carr, der ja wiederum der Autor der Terminalist-Bücher ist. Der sollte also hoffentlich wahrscheinlich denselben Tonfall treffen, den man schon aus der anderen Serie und aus seinen Büchern kennt. Und es gibt insgesamt 7 Episoden von The Terminalist Dark Wolf, die dann 3 zum Start am 27. August kommen und der Rest wöchentlich.
Freue ich mich für alle Fans, die die Serie damals 2022 gesehen haben und jetzt das Prequel sehen möchten. Ich gehöre nicht dazu. Ich war kurz vorm Einschlafen bei jeder Folge.
Ja,
das hat mir überhaupt nicht gefallen.
Ich glaube, ich habe wenn überhaupt nur die erste Folge geguckt und dann nicht weitergesehen. Aber
ja, ich muss ja leider mal zu Ende gucken, wenn ich was anfange.
Ah ja, okay. Gut, Max, aber eine Serie, auf die du dich freust, aber von der wir wiederum noch nicht wissen, ob sie wirklich im August kommt, hast du noch mitgebracht als kleinen Bonus heute noch.
Genau, zum Abschluss noch als Rausschmeißer eine kleine Ausnahme. Genau, das machen wir nämlich normalerweise nicht, dass wir Serien mitbringen, die in den USA ein Startdatum haben, aber noch nicht in Deutschland. Aber in diesem Fall war es einfach nicht anders möglich.
Und wir hoffen immer noch, dass es vielleicht ja noch diesmal zeitgleich passieren könnte.
RTL Plus hat jetzt noch Zeit, bis zum 21. August das Ruder rumzureißen und Peacemaker Staffel 2 parallel zur US-Ausstrahlung bitte zu bringen. Genau, die zweite Staffel startet am 21. August in den USA bei HBO Max. In Deutschland wissen wir noch nicht, wann sie kommt. Wir hoffen, dass RTL Plus, wo auch die erste Staffel damals mit sehr viel Verzögerung gestartet ist. Monate später,
warten, ja.
Genau. Ich hoffe, dass sich dieses Versäumnis nicht wiederholt, bitte.
Aber jetzt haben wir ja auch den Superman-Film gerade im Kino. Ich glaube, die müssen diese Chance
schlimmer
ergreifen, dass das jetzt Nachschub geben muss.
Genau, Peacemaker Staffel 2 ist nämlich die erste Live-Action-Serie aus dem frischen DC You, das DC Universe, das jetzt mit Superman im Kino gestartet ist, kürzlich von James Gunn und Peter Safran, das neue Superhelden-Universum. Damals Staffel 1 zählte die Serie noch als Spin-off zu The Suicide Squad, noch zum alten eingestampften DC Extended Universe. Mhm. Und jetzt werden die Charaktere in den neuen Kanon des neuen Superhelden-Universums übertragen.
Es ist aber auch ein bisschen inkonsequent, oder? Zu sagen, ich will diese Figur haben mir gefallen, die nehme ich jetzt mit ins neue DCU, auch wenn sie im DCEU eigentlich weg sein müssten. Na gut.
Hat ja auch James Gunn gesagt, also im Prinzip ist so alles Kanon aus der ersten Staffel, außer die Cameos der Justice League am Ende. Sonst ist fast alles genauso passiert.
Ja.
Bin ich sehr, sehr gespannt.
Vielleicht hatte John Cena ja auch einen Gastauftritt in Superman.
Vielleicht auch nicht, ja. Also ich fände es schon sehr schade, wenn jetzt das nächste direkte Kapitel aus diesem DC-Universe, das halt auch an Superman anknüpft, in Deutschland später kommt. Das wäre echt ein
Fauxpas.
Genau. Ich wollte schon was ein Schimpfwort nennen, ja, aber das habe ich nicht gedacht.
Aber nein. Worum geht's denn? Weiß man schon, was in Staffel 2 passieren wird, oder?
Also genau, Staffel 2 ist natürlich so ein kleines Reboot mit den Figuren im neuen DCU, aber knüpft schon direkt an Staffel 1 an. Peacemaker und seinem Team haben ja darin die Welt gerettet in der ersten Staffel und jetzt will sie aber niemand als Helden anerkennen. Sie dachten, yeah, wir haben die Welt gerettet, jetzt sind wir Superhelden. Nein, sind sie nicht. Aus dem Teaser weiß man auch nicht mal, die Justice Gang will Peacemaker dabei haben und schmettern ihn direkt wieder ab. Und dann ist da auch noch der neue Argus-Chef, Chef Rick Flagg Senior, der Peacemaker für den Tod seines Sohnes zur Rechenschaft ziehen möchte. Wir wissen, in The Suicide Squad hat er einen Rick Flagg umgebracht.
Mhm.
Genau. Sein Vater war auch in Superman zu sehen schon. Und im Kern ist das jetzt aber so eine kleine Multiverse-Geschichte, denn Peacemaker entdeckt ein Paralleluniversum, in dem seine alternative Version alles das hat, was er sich erträumt hat. Dieser andere Peacemaker, beziehungsweise Chris Smith, wie er heißt, ist ein gefeierter Superheld, ist in einer glücklichen Beziehung. Sein Vater und sein Bruder sind hier im Leben und deshalb will unser Loser Peacemaker dessen Platz einnehmen. Ich bin total gehypt auf die zweite Staffel. Ich mochte die erste Staffel schon. Genau.
Ist Aber Eagly wieder dabei?
Natürlich ist Eagly wieder dabei und natürlich auch sein weirder und mörderischer Best Friend Vigilante.
Oh ja, oh ja.
Und ich habe die ganze Crew lieb gewonnen. Die Serie ist halt, also gerade in der ersten Staffel, das ist so James Gunn pur. Mhm. Also du hast so diese anarchische Energie, die er gerne mitbringt und diese liebenswerten Außenseiter, die er ja gerne so als Team etabliert. Das ist so eine richtige James Gunn-Serie.
Ja, bitte mit neuer Tanznummer als Vorspann.
Ja, es gibt eine neue Tanznummer, oh. Ja. Und ich bin halt jetzt sehr gespannt, wie diese neuen Figuren in das DCU eingegliedert werden und natürlich, welche Cameos es noch geben wird.
Ja.
Wir wissen schon zwei, aber mal gucken, wer da noch alles so vorbeikommt.
Ich bin noch ein bisschen skeptisch, dass jetzt DC auch Multiversum machen muss wie Marvel, aber ich werde es mir natürlich auch angucken.
Es ist natürlich nicht so, dass dieses Paralleluniversum jetzt das DCU ist, in das er einfach reinwechselt.
Ja, ja. Na, mal gucken. Also bitte, falls RTL Plus zuhört, bringt die Serie im August raus.
Bei der HBO Max Serie Duster zuletzt hat es ja auch funktioniert. Die kam auch parallel bei RTL
Plus. Das sind doch gute Vorzeichen, Max. Mal schauen.
Ja.
Gut, damit sind wir jetzt aber auch wirklich am Ende angekommen und sagen danke fürs Zuhören, wie immer. Wenn ihr uns was wissen lassen wollt, dann schreibt uns gerne. Wenn ihr noch weiterhören wollt, können wir euch zum Beispiel die Folge von letzter Woche ans Herz legen, wo wir euch schon mal wieder die ganzen Serien-Highlights, die jetzt in den nächsten 6 Monaten bis Ende des Jahres kommen, nochmal vorgestellt wurden, damit ihr noch wisst, wo eure Vorfreude hingehört. Und bis dahin, ja, wir melden uns mit weiteren Serien-Highlights in den nächsten Wochen zurück, die jetzt groß werden im August. Da haben wir schon ein paar angeteased. Und danke, Max, dass du hier warst.
Gerne, gerne.
Die Serien hören natürlich nicht auf und bis zum nächsten Mal sagen wir Tschüss und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.